Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Mein Name ist Caro und ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es erwarten euch spannende Themen rund um den Deals, Finanzen, Musik, aber auch super interessante Zeitgeschehen und ein Interview mit Joachim Posans, einer der besten der Geschichte im Wettkampf Toughest Firefighter Alive. Also, ziemlich sportlich, wenn ihr mich fragt. Und damit kommen wir doch direkt zu unserem ersten Thema, dem DIES. Vor knapp 2 Wochen hat der DIES am Hochschulsport in Göttingen stattgefunden. Und da musste ich ja mit Erschrecken feststellen, dass insbesondere die Jüngeren von euch den DIES gar nicht kannten. Aber klar, die letzten 2 Jahre war Corona, da hat der DIES nicht stattgefunden. Aber ich muss sagen, ich war schon etwas erschrocken, dass viele ihn gar nicht kannten. Genau, aber noch einmal kurz dazu, was der DIES überhaupt ist, für diejenigen, die es immer noch nicht wissen. Also der DIES ist eigentlich das Sportevent des Jahres, wird veranstaltet vom Hochschulsport und ist geprägt von Auftritten, beispielsweise Gruppen vom Hochschulsport, sei es Tanzgruppen oder Turngruppen, treten auf einer Bühne auf und können von den Studierenden angeschaut werden. Oder auch spannende Wettkämpfe wie so eine Art Kehrmaschinen-Tauziehen oder Klimmzugwettbewerbe. Es gibt aber auch immer ein Fußballturnier, bei dem die Hochschulmannschaften der Uniliga gegeneinander antreten. Ist eigentlich für jeden was dabei. Dann gibt es externe Veranstalter, die beispielsweise so eine Art Bungee-Jumping, also große Trampoline aufstellen, auf denen man springen kann. Die Krankenkassen sind meistens vertreten mit kleinen Spielchen. Es ist, wie gesagt, eigentlich für jeden was dabei. Wer sich darunter immer noch nicht so ganz was vorstellen kann, für den ist vielleicht der nächste Beitrag was, denn wir von gehört waren dieses Jahr live beim DIES dabei und haben ein paar Impressionen für euch eingefangen. Ja, viel Spaß beim Beitrag und ich hoffe, wir sehen uns alle das nächste Jahr beim DIES wieder.
Von Fußball über Fechten zu Badminton über Basketball, hier ist heute für jeden was dabei. Wir sind gehört und für euch heute unterwegs auf dem DIES. Es ist ein Schauspiel für die Sinne. Augen, Ohren und Nase sind teils völlig überbelastet mit dem Geruch von Grillen, mit den bunten Decken, auf denen hier alle sitzen und mit der lauten Musik, die quasi aus jeder Musikbox, die hier anwesend ist, ballert.
Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal im Hochschulsport als Zweitsemester und ich dachte schon, dass das an manchen Sommertagen voll ist, aber das ist anders voll.
Hier sieht man mal, wie groß unsere Universität tatsächlich ist. Ihr macht die Moderation hier heute?
Ganz genau. Also wir sind schon seit 14 Uhr dabei.
Ja, genau.
Ist natürlich, wir treten in sehr große Fußstapfen. Joachim hat es ja all die Jahre gemacht. Joachim macht Poetry Slam und ist einfach ein krasser Rhetoriker. Da mussten wir uns heute schon Mühe geben, um da ranzukommen.
Ja, also am Anfang schien es ja ein bisschen challenging, so mit dem Publikum going, so dass sie mal ein bisschen loslegen, aber jetzt geht's, ne?
Jetzt sind sie auf jeden Fall alle super motiviert und mit dabei. Wir haben so ein paar interaktive Sachen mit reingebracht. Wir haben verschiedene Applaustechniken, wo das Publikum dann auch immer gefordert ist. Wir haben 2-3 Mal mit denen zusammen getanzt. Also da haben wir sie auf jeden Fall in Schwung gekriegt. Und wir glauben, bis zum Klimmzug-Contest heute Abend geht dann auch auf jeden Fall ganz schön viel ab.
Ja, wir stehen jetzt hier beim Awareness-Team. Wie sieht es bis jetzt aus?
Sehr angenehm ruhig. Das ist ja in dem Fall tatsächlich positiv. Also würde ich sagen, jetzt viel, das wäre nicht so schön. Und im Großen und Ganzen waren kleine Situationen, wir so ein bisschen geschlichtet haben, ein bisschen vermittelt haben, aber ruhig. Gott sei Dank.
Das ist doch, was man sich wünscht. Ja. Ihr macht das dieses Jahr das erste Mal, habe ich richtig verstanden?
Das ist komplett richtig. Studentische Initiative ist im Rahmen von einem Seminar auf uns im Hochschulsport zugekommen, hat gesagt, Mensch, ich mache das auch für O-Phasen, das wäre da auch eine coole Sache und eine wichtige Sache für so einen Eventtag wie den DIES. Wollen wir das auf die Beine stellen und dann habe ich dann aus meinem Bereich Diversitätsförderung sofort gesagt, total cool, machen wir, stellen wir auf die Beine.
Super. Habt ihr vor, das dann die nächsten Jahre weiterzumachen, denke ich mal, ne?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt uns voll ausgestattet sozusagen und auch ein gutes Konzept verschriftlicht und auf jeden Fall wollen wir mit der Arbeit weitermachen.
So, hi, ihr sorgt heute hier für unsere Sicherheit, zumindest unsere gesundheitliche.
Ja, wir hoffen doch.
Gab es jetzt irgendwelche Probleme, irgendwelche Ausfälle oder läuft alles ganz gut ab?
Nö, eigentlich läuft alles ganz gut ab. Also für den Alkoholpegel ist eigentlich alles super bis jetzt.
Haben Sie nicht gehört, Herr Dolan?
Nein, ist natürlich alles ganz friedlich hier.
Ja, wie viele seid ihr heute?
Wir sind hier heute mit 20 Leuten.
Genau.
Ja.
Wir haben unten auch schon die Johanniter gesehen. Seid ihr mehrere Leute, also von mehreren Einsatz?
Genau, also die Johanniter machen heute eine Impfberatung. Genau, also jeder, der sich noch impfen lassen möchte und sich nicht ganz sicher ist, kann gerne bei den Johannitern vorbeischauen. Impfen lassen an sich geht hier heute leider nicht, aber man kann sich schon mal ganz gute Infos hier einholen von den Johannitern. Genau, und wir machen den Sanitätsdienst hier.
Sehr cool.
Super, auf jeden Fall vielen Dank. Wir gehen jetzt weiter zum Dodgeball.
Wir gehen weiter zum Dodgeball.
Hoffentlich müsst ihr da keine Nasen verarzten später.
Ja, ich bin Stefan Meyer, mache hier die Turnierleitung von dem Fußballturnier. Ja, also die 64 Mannschaften, die seit heute Morgen um 11 Uhr spielen, die melden hier bei uns die Ergebnisse. Wir rechnen dann jetzt die jetzt angefangene K.O.-Runde aus, ja, und warten dann, bis wir um 18.30 Uhr dann hoffentlich das Finale spielen können. Sowohl als auch. Also wir, mein Team und ich, wir sammeln die Ergebnisse, tragen das in die Tabellen ein, wird automatisch übers iPad ausgerechnet. Ich pfeife an, ich pfeife ab, sage die nächsten Begegnungen an. Ja, genau, dass jeder weiß, wann er wo auf welchem Feld spielt. Ja, so ein bisschen schon. Man muss ehrlich sagen, dadurch, dass hier so viel los ist und auch noch so viele andere Sachen stattfinden, geht es manchmal ein bisschen unter. Der Stadionsprecher hat natürlich die volle Aufmerksamkeit. Das habe ich nicht immer. Das ist aber auch nicht schlimm. Die Leute konzentrieren sich dann, die Fußball spielen halt schon auf unsere Ansagen. Also alles gut, ja.
Ja, wie läuft's bei euch? Läuft gut? Habt ihr schon irgendwas gewonnen oder seht ihr euch im Finale?
Wir sind im 16. Finale, gerade liegen wir 1-0 hinten. Es war ein frühes Tor, was relativ unglücklich war, aber wir halten uns wacker. Wir hoffen natürlich jetzt auf den Ausgleich und mal schauen, wie es ausgeht.
Willst du noch mal kurz ansagen, wie eure Mannschaft heißt?
Wir sind die Astraphysiker. Wir spielen nicht nur beim Diaz, wir spielen auch bei der Uniliga. Bei der Uniliga zwar nicht so erfolgreich, aber wir sind dabei. Dabei sein ist natürlich alles.
So ist es. Auch das muss man als Reporter mal machen. Wir müssen hier das Tor festhalten, weil es so windig ist. Wind, Regen, Sonne, Hitze, Schwül, heute ist alles dabei.
Hi, ich bin Dora, live bei Gehört auf dem Diaz. Und ich habe mir hier Jonas Hartig, war dein Name, rangeholt, um dir ein paar Fragen zu stellen. Ist das dein erster Diaz?
Tatsächlich schon, ja. Aufgrund von Corona sind die letzten zwei Diaz, glaube ich, ausgefallen. Dementsprechend ist es das erste, ja.
Wusstest du vorher schon, was der Diaz ist?
Ja, tatsächlich. Also wir haben schon Leute darüber erzählt, die schon länger studieren. Und die haben so ein bisschen den Vibe beschrieben und so, aber das, was hier am Ende abgeht, weiß ich, kann man nicht in Worte fassen, tatsächlich, finde ich.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie betrunken bist du?
Betrunken würde ich sagen, so ist so eine 8 bis 8,5. So. Also schon, ich bin schon gut dabei, auf jeden Fall, ja.
Okay, was würdest du sagen, ist das Highlight bislang hier?
Das Highlight sind auf jeden Fall die Menschen, mit denen ich hier bin natürlich. Also ich bin mit richtig tollen Leuten hier und es ist einfach eine geile Stimmung, aber generell einfach, man läuft hier rüber und man sieht am laufenden Band irgendwelche Menschen, die man schon mal gekannt hat und die man mal getroffen hat in irgendeinem Seminar oder so. Das ist richtig cool, es macht echt Spaß.
Wenn du das nächstes Jahr organisieren würdest, was würdest du anders machen?
Freibier für alle hier.
Das ist ein schickes Mikrofon.
Wofür?
Uniradio.
Uniradio, wow.
Wie ist für euer Team bis jetzt gelaufen? Gut, schlecht? Wie würdest du sagen?
Also von 6 Spielen haben wir 1 gewonnen und beim anderen Mal waren wir immer komplett vom Platz. Also es lief sehr gut.
Ja, der Wille zählt, ne? Also.
Neben dem Diaz hat Göttingen aber noch viele weitere sportliche Aktivitäten zu bieten. Beispielsweise Fahrradfahren. Schon öfter hat Göttingen beim bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs den Spitzenplatz belegt. Gerade findet übrigens auch das Göttinger Stadtradeln statt. Alle, die in Göttingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Hochschule besuchen, können daran teilnehmen. Ich finde, das ist eine wirklich tolle Aktion. Man kann sich bewusst darüber Gedanken machen, wie man den Weg zur Arbeit oder zur Uni bestreitet und ob man vielleicht doch mal das Auto stehen lässt. Gerade bei dem schönen Wetter bietet sich Fahrradfahren nun wirklich an. Dabei werden über eine App die Kilometer getrackt, die man am Tag zurücklegt, und man kann in Teams gegeneinander antreten. Man kann sich auch noch im Nachhinein anmelden. Das Göttinger Stadtradeln hat offiziell letzten Sonntag, also den 12. Juni, begonnen, aber ihr könnt euch auch noch nachträglich in Teams anmelden oder bestehenden Teams beitreten. Ich bin ja auch in einem Team, muss aber leider sagen, dass ich aktuell den letzten Platz im Team belege, aber zu meiner Verteidigung, mir wurde am Sonntag mein Sattel geklaut und ich habe es leider erst heute zum Fahrradladen geschafft und mir einen neuen Sattel gekauft. Jetzt werde ich auf jeden Fall wieder voll durchstarten und hoffe, dass ich ein bisschen meine Kilometer aufpeppen kann. Ich muss sagen, ich hatte unfassbares Glück mit meinem Fahrradsattel, denn als ich ausgezogen bin, weiß ich noch, dass ich eine Diskussion mit meinem Vater hatte,
welche Versicherung ich jetzt benötige. Und unter anderem war es dann eine Hausratversicherung, die mein Vater für mich abgeschlossen hatte, die das Fahrrad inkludiert. Was natürlich super praktisch ist, da so Sachen wie Fahrradsätze, Pedale, Räder, das wurde mir alles schon geklaut, das ist, glaube ich, in Göttingen nicht unüblich, wird mir ja schnell ersetzt bzw. bezahlt. Und da muss man natürlich sagen, Student sein oder ja, in das Studentenleben einzutreten, beinhaltet auf der einen Seite viele Freiheiten. Man kann nach Hause kommen, wann man möchte, man kann feiern gehen, man hat ja Verantwortung für sich selbst, man kann essen, was man möchte, kochen, was man möchte. Man hat einfach viele gewonnene Freiheiten auf einen Schlag, doch aber auch Verpflichtungen. Und ich muss sagen, das hat mir am Anfang sehr große Schwierigkeiten bereitet oder bereitet mir teilweise immer noch Schwierigkeiten, gerade wenn es um Thema Versicherung, Finanzen, Geldanlage geht. Das sind Themen, mit denen setze ich mich persönlich nicht so gerne auseinander, aber es ist super wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen. Deswegen hat bei uns bei Gehört jetzt eine neue Reihe gestartet, und zwar das Finanzgespräch. In unserer neuen Folge haben sich Nele und Antonia mit allem rund um das Thema Geld auseinandergesetzt. Aber hört doch selbst mal rein.
In unserer neuen Reihe Finanzgespräch sprechen wir mit ExpertInnen über alles rund um das Thema Geld und finanzielle Absicherung. Wir haben nämlich festgestellt, so viel Ahnung haben wir von dem Thema gar nicht. Vielleicht geht es euch ja genauso.
In der heutigen Folge soll es um das Thema Geldanlagen gehen. Dabei haben wir mit einer Finanzberaterin vor allem über das Thema ETFs als langfristige Investitionsmöglichkeit gesprochen. Worum es dabei geht und was ihr alles beachten müsst, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich bin Denise Zentgraf. Ich bin 29 Jahre alt, noch nicht so alt, und bin MLP-Beraterin jetzt schon seit fast 4 Jahren. Also ich mache eigentlich alles, was mit Geld zu tun hat, kann man so grundsätzlich erstmal sagen. Also es fängt mit dem Thema Geldanlagen natürlich an. Also wie schaffe ich es in der heutigen Zeit irgendwie zumindest die Inflation ja einzuholen, wobei ja selbst das jetzt mittlerweile schwierig ist, zumindest ein Gelderhalt zu haben oder eine Geldvermehrung. Wie kann ich es so anlegen, dass es für mich persönlich passt? Vielleicht das Thema Altersvorsorge ist eine größte Fragestellung unserer Generation ja mittlerweile, sagen wir mal nach Klima. Und Themen wie Versicherung natürlich auch. So, ihr merkt so alles, was irgendwie mit den Themen Geld zu tun hat. Und da bin ich dann eben Maklerin, also kann dann eben auf die Dinge zugreifen am Markt, die mir da zur Verfügung stehen.
Bei uns soll es ja auch heute genau darum gehen, Geldanlage, Versicherung, so was müssen Studierende wissen. Mhm. Finanzen ist ja ein großes Thema, die wenigsten lernen es in der Schule, sondern man muss es sich so selbst erarbeiten. Und so die erste Frage, die wir hatten, ist, man hat vielleicht jetzt Geld und das möchte man gerne sparen. Man möchte irgendwas damit machen, dass man es nicht irgendwie ausgibt. Was wäre jetzt so als Studentin, als Student ein guter Weg, das Geld irgendwie zu benutzen, das man sparen möchte?
Das ist so eine allgemeine Frage, die kriege ich ganz häufig irgendwie gestellt. Die hört sich so einfach an, wenn man die stellt, aber ist super schwer zu beantworten, weil es am Ende total individuell ist. Also grundsätzlich ist es immer gut, jung anzufangen zu sparen. In welcher Form ich damit anfange, ist erstmal, glaube ich, nebensächlich. Wichtig ist in solchen Situationen nur, dass ich anfange. Denn die Jahre, die ich habe, die sorgen natürlich dafür, dass ich einen langen Zinseszinseffekt habe. Ich muss also am Ende viel weniger sparen, um das Geld zu bekommen, was ich brauche. Deshalb empfehle ich es natürlich, so jung wie möglich schon anzufangen, irgendwas auf die Seite zu legen. Und wenn es 30 Euro sind, nehmen wir jetzt mal das typische Beispiel, ich bin Studentin und ich möchte gern 50 Euro monatlich sparen, die schaffe ich. Jetzt habe ich zum Beispiel das Ziel mit diesen monatlichen 50 Euro, da möchte ich erst in 10 Jahren drauf zugreifen. Dann ist das eine ganz andere Herangehensweise darauf. Während wenn ich sage, ich möchte da aber in 3 Jahren drauf zugreifen oder in 2 oder ich möchte nächstes Jahr gerne ein Auslandssemester machen, dann brauche ich das Geld wieder, gilt es das Ganze natürlich ganz anders anzulegen. Das heißt, da muss ich schon fast überlegen, ist es vielleicht auch sinnvoller, es auf ein Tagesgeld zu legen, auf ein Tagesgeldkonto, wo ich aktuell ja nichts bekomme für mein Geld, aber es einfach sehr sicher ist, dass ich es in einem Jahr wieder habe. Denn dann kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten, wenn ich nächstes Jahr darauf zugreifen möchte, dass das Geld weniger wert ist. Grundsätzlich aber kann man sagen, wenn ich bereit bin zu sparen und ich sparen möchte, vor allem als junger Mensch, ich habe einfach sehr viel Zeit. Und da ist es natürlich sinnvoll, den Markt zu nutzen. Also das heißt, Geld wirklich am Kapitalmarkt anzulegen und dafür sich arbeiten zu lassen. Weil ich Stand heute zumindest sehr, sehr wenige Alternativen nur habe. Ich kann natürlich in das Thema Immobilien investieren, ist aber einfach als Student oder Studentin nicht möglich. Denn ich habe ja meistens kein Einkommen, was der Bank irgendwie für eine Finanzierung helfen würde. Also bleibt der Kapitalmarkt am Ende. Nur da habe ich natürlich auch Risiken. Und was mir oft auffällt, ist, dass über Risiken eher seltener gesprochen wird.
Also wir haben jetzt ja gerade eine sehr besondere Situation mit einer sehr hohen Inflation, die es schon seit sehr langer Zeit nicht gab. Und sich eventuell ja auch die nächsten Jahre vielleicht nicht wieder auf dem normalen Niveau einpendelt. Ist jetzt der richtige Moment, um anzulegen? Oder würdest du sagen, dann lieber nochmal 2-3 Jahre warten?
Die Frage ist, weiß ich heute, dass es in 2 Jahren besser aussieht? Also, weil das ist, glaube ich, immer so die Grundfrage. Ich habe zum Beispiel keine Glaskugel. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt gelohnt hat und in 2 Jahren nicht mehr gelohnt hat. Oder ob es sich heute nicht lohnt und in 2 Jahren lohnt es sich aber definitiv. Deshalb bin ich eine Freundin davon, einfach anzufangen.
Ich weiß nicht, ob dir das auch noch so geht. Du bist ja auch noch relativ jung. Auf Social Media wird eigentlich überall, wo man hinguckt, mit ETFs geworben. Mhm. Also egal, auf welchen Account man geht, es gibt gesponserte Posts oder man bekommt Werbung für irgendwelche Fonds, in die man investieren soll. Und immer heißt es, das sind super langfristige und risikoarme Investments. Mhm. Da stellen sich jetzt 2 Fragen. A, was sind ETFs überhaupt? Ja. Und stimmt das, dass die wirklich so super sich eignen für junge Menschen als Investment?
Mhm. Also ich fange mal an mit dem ersten Teil. Was sind eigentlich ETFs? ETFs sind sogenannte passiv gemanagte Fonds. Fonds sind immer eine Bündelung von verschiedenen Wertpapieren. In dem Fall sind es meistens Aktien. Und passiv gemanagt bedeutet ganz einfach, ETFs bilden einen sogenannten Index ab. Index ist zum Beispiel der DAX. Ne? Deutsche Aktienindex oder der Dow Jones sind Indexe. Und ETFs haben einfach einen Algorithmus dahinter, der diesen Index abbildet. Das heißt, wenn der DAX nach unten geht, geht dieser Index mit nach unten. Es werden also einfach Aktien gekauft und verkauft, automatisiert über einen Computer, je nachdem, wie sich der Index verhält. Deshalb sind die sehr kostengünstig. Wenn wir uns jetzt aber mal den Markt angucken, bei dem DAX zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, wo der gerade steht. Aktuell sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. 14.500 Punkte war es, glaube ich, heute. Das sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, ist aber immer noch deutlich weniger als vor einem halben Jahr. Das hat ja verschiedene Gründe. Wissen wir ja, wir haben einmal Corona immer noch als nach wie vor als Auswirkungen. Wir haben den Ukraine-Krieg, der natürlich massive Auswirkungen hat. Wir haben verschiedene Rohstoffmangel. Und alleine zu Corona ist der DAX, glaube ich, um über 30% nach unten gegangen. Das heißt, habe ich da jetzt mein Geld angelegt? Sagen wir mal, da liegen jetzt, ich mache jetzt die Zahl mal nicht so groß, aber sagen wir mal, ich habe wirklich gut gespart und habe da jetzt 10.000 Euro drin liegen. Ne? Und jetzt geht das noch um 30% runter. Dann fehlen mir 3.000 Euro in meinem Depot. Wenn ich ein super rationaler Typ bin und mir sage, naja, ich möchte ja eh erst in 5 Jahren drauf zugreifen, ist nicht so schlimm, das kann ich easy aushalten, dann perfekt. Dann ist das eine super Geldanlage, da mein Geld wirklich komplett reinzulegen. Wenn ich aber sage, da wird mir doch ein bisschen mulmig, dann kann es natürlich passieren, und das ist auch tatsächlich passiert, dass ich anfange, nervös zu werden und auch Gelder wieder rauszuziehen und Verluste einzustreichen. Und dann habe ich mir womöglich die Finger total verbrannt. Und das sehe ich so als Gefahr bei einem ETF. Ich finde ihn richtig gut für eine lange Anlage, weil durch diese massiven Schwankungen schafft man es eben, dass man zumindest, wenn man die Vergangenheit sich anschaut, auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer guten Rendite über die Jahre rausgehen kann. Vor allem, wenn ich monatlich spare, kann ich mir so vorstellen, dass ich ja auch zu verschiedenen Kaufzeitpunkten immer einkaufe. Der Markt steht immer ein bisschen anders, der Kurs steht manchmal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Ich kaufe also immer unterschiedliche Kaufzeitpunkte ein, die mir dann natürlich helfen, am Ende, wenn ich wieder verkaufe, eine höhere Rendite zu generieren. Ich muss also im Durchschnitt einen niedrigeren Einkaufspreis generieren als den endgültigen Verkaufspreis. So, das ist cool. Das Problem ist nur die Zwischenphase. Das heißt, wenn ich reinschaue und merke, der Markt steht schlecht, dass ich das aushalten kann. Und diese Schwankungsintensität, das ist so der Knackpunkt.
Das heißt, so ein Tipp, den man vielleicht daraus ableiten könnte, das Geld einmal investieren und dann vielleicht am besten gar nicht mehr so nachgucken und dann eher nach 10 Jahren vielleicht oder nach 5 Jahren mal.
Ja, das wäre optimal. Das haben tatsächlich schon große und berühmte Geldanleger gesagt, dass man sein Geld einfach mal investieren soll und dann 10 Jahre nicht mehr angucken. Das ist halt in der Praxis sehr, sehr schwer möglich. Wenn ich ein Online-Depot habe, dann gucke ich da rein. Also da braucht man nicht drüber reden. Wenn ich lese, irgendwie Ukraine-Krieg, dann gucke ich rein und gucke, wie sieht das jetzt mit meinem Geld aus. Und eigenes Geld ist immer sehr emotional, ist ja auch logisch, ne? Geht uns allen so. Ich finde, man sollte sich bewusst machen, wie viel Schwankung bin ich überhaupt bereit zu ertragen. Also was kann ich gut aushalten? Und ich finde es klüger, am Anfang mit etwas weniger Schwankung zu starten, von mir aus etwas weniger Rendite zu machen, dafür aber später mich mehr zu trauen und dann aber auch dabei bleiben zu können. Denn blöd ist nur immer, wenn ich am Anfang anfange und zum Beispiel sage, okay, ich investiere jetzt in ETFs, mache mir ein ETF-Portfolio, suche mir, gucke ein YouTube-Video und suche mir dann bei Trade Republic ganz klassisch verschiedene ETFs aus. Und da investiere ich jetzt und nach so einem Jahr fallen die Kurse und jetzt hole ich die Kohle wieder raus. Dann habe ich mir wahrscheinlich so die Finger verbrannt, dass ich über Jahre hinweg nicht mehr investieren werde. Und das schädigt mich nachhaltig mehr wahrscheinlich, als wenn ich einfach am Anfang auf ein bisschen Rendite verzichte, Erfahrung sammle und mir das eher so einstelle, dass ich vielleicht mal mit 10% Verlust klarkomme, bevor ich dann gleich mit 30 starte. Ich kann mir ein Depot eröffnen und kann da zum Beispiel einen ETF reinlegen, ein klassischer oder der bekannteste ist der MSCI World, kann mir den reinlegen und habe dann sozusagen erstmal was weltweit Gestreutes mit drin, der auch von der Schwankungsintensität aushaltbar ist, der liegt so circa bei so 30%, die der mal schwankt, und lege mir dann was dazu, was etwas weniger stark schwankt. Das kann zum Beispiel ein Vermögensverwalter sein. Das sind also aktiv gemanagte Fonds. Die haben oftmals dann nicht so einen guten Ruf, einfach deshalb, weil die etwas mehr kosten. Also das heißt, wenn der natürlich, weil der muss natürlich Risikoabwägungen auch betreiben. Da sitzen Menschen dahinter und die gucken, okay, der Markt fällt, wir ziehen Risiken raus, wir schwanken nicht um 30% nach unten, sondern wir schwanken jetzt nur um 10% oder um 7% nach unten. Ich nehme mir also ein bisschen Rendite weg. Dafür habe ich mehr Sicherheit und halte es vielleicht durch.
Angenommen, ich habe jetzt schon dieses ganze Grundwissen, ich weiß, okay, wie funktionieren ETFs und so, aber jetzt geht es wirklich darum, konkret zu gucken, was mache ich jetzt persönlich mit meinem Geld, welches ist jetzt für mich geeignet. Würdest du sagen, da lohnt sich dann immer eine Finanzberatung oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
Also grundsätzlich, es gibt ja grundsätzlich bei sowas immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich habe viel Zeit, und habe auch dauerhaft viel Zeit, dass ich mich einfach selber in sowas reinarbeite. Dann funktioniert das, indem ich verschiedene Fachartikel lese, indem ich mir zum Beispiel eine Financial Times oder sowas kaufe, indem ich vielleicht Fortbildungen dazu besuche und so dauerhaft einfach dranbleibe. Dann kann ich das sicherlich auch alleine machen. Und in kleineren Vermögensstrukturen, so nenne ich es jetzt mal, ist das auch durchaus möglich. Oder ich sage halt, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Zeit und ich habe vielleicht auch nicht die Lust und die Expertise dazu, jetzt mich da so tief reinzudenken, dann würde ich natürlich sagen, empfiehlt es sich, eine Beratung zu nehmen. Es gibt sicherlich Menschen, die brauchen vielleicht keine Beratung oder wollen auch keine, das ist ja auch in Ordnung. Dann gilt es sich aber eben schon fest vorzunehmen, dass man zum Beispiel jeden Tag mal mindestens eine halbe Stunde sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist im Studium immer sehr einfach. Wenn man dann anfängt zu arbeiten, fällt es ganz vielen auf, dass es dann doch schwieriger ist. Das merke ich bei Kunden. Ich habe ganz viele Kunden, die haben sozusagen ein Online-Depot, wo sie so selber was machen und ein Depot mit mir. Und wenn die dann anfangen zu arbeiten und dann wirklich im Job sind, dann frage ich mal so ab und an nach, na, wie läuft es denn und so. Oh, ja, habe ich irgendwie seit 3 Wochen nicht mehr reingeguckt. Und da fällt mir dann einfach auf, dass oft die Zeit ist, die dann fehlt.
Das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Finanzgespräch. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und konntet vielleicht sogar etwas mitnehmen und seid jetzt motiviert, euch ein bisschen näher mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Seid auch in der nächsten Sendung wieder dabei, wenn es dann um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherungen geht. Wenn ihr auch noch Fragen rund um das Thema Finanzen habt, dann schreibt uns doch gerne über Instagram. Wir freuen uns über eure Ideen.
Das waren Nele und Antonia mit dem Finanzgespräch. Schaltet in unserer nächsten Sendung am 29. Juli wieder ein, um zu hören, wie es weitergeht. Wenn ihr generell Fragen rund um das Thema Finanzen habt, schickt sie uns gerne. Vielleicht sind sie beim nächsten Beitrag dabei. Ich persönlich nutze auch immer ganz gerne YouTube, um mich zu informieren. Da gibt es zahlreiche Videos zum Thema Finanzen, Versicherungen, Bewerbungsgespräche und manches ist wirklich gut. Apropos YouTube. Schaut ihr eigentlich Musikreviews auf YouTube? Oder habt ihr in Foren oder auf YouTube neue Musik entdeckt? Seid ihr vielleicht auch in Rabbit Holes geraten? Death Grips ist auch so ein Fall und kann vor allem durch die seltsamen Musikvideos und Lieder für Rabbit Holes sorgen, wo man nach einiger Zeit anfängt, ihre Musik zu feiern. Wie sie klingen und wer sie sind, verrät uns diesmal Elina.
Wer Anthony Fantano kennt, auch bekannt als The Needle Drop auf YouTube, hat bestimmt schon mal von ihnen gehört. Seine heiligen drei MusikerInnen scheinen JPEG Mafia, Quiero Quiero Bonito und Death Grips zu sein, zumindest in Bezug auf experimentelle Musik. Und um Death Grips geht es heute. Es ist ein Trio bestehend aus dem Schlagzeuger Zach Hill, dem Keyboarder und Produzenten Andy Morin und dem Rapper bzw. Sänger MC Wright. Gemeinsam gründeten sie die Band im Jahr 2010 und veröffentlichten seitdem 6 Studioalben und mehrere Mixtapes, also informelle Alben, die meistens nicht stark promotet werden oder eher musikalisch oder konzeptionell loser sind als Studioalben. Das 2011 veröffentlichte Mixtape Ex-Military war Death Grips erster Schritt in die Öffentlichkeit und war sofort polarisierend. Ähnlich ging es den folgenden Alben. Aber warum gibt es diese Reaktion? Es gibt verschiedene Elemente, die dazu beitragen. Zum einen sind die Bandmitglieder unkonventionell und geben kaum Interviews. Sie zeigen sich selten in der Öffentlichkeit und sie achten nicht auf die Wünsche von Labels oder Fans und gehen nur ihren eigenen Weg. Das ist besonders bemerkbar in ihrer Musik und den passenden Musikvideos, die genauso verdreht, eigenwillig und nonkonform sind. Aber nun zur Musik, die von einigen auch nur als irgendwelche Geräusche bezeichnet wird. Death Grips ist auf jeden Fall experimentell und kann nicht konkret kategorisiert werden. Genres wie industrieller Hip-Hop, Noise Rock, Electro Dance und New Metal kommen vor. Wichtiger sind jedoch die abstrakten Glitch- und Punk-Elemente der Produktion und das Spiel mit Widersprüchen. Diese vielschichtige, präzise und gleichzeitig wilde Produktion ist der Kern der Musik. Genauso wie MC Wrights teils intensiver, fast schon schreiender Rap oder sein fast schon zwanghaft ruhiger Rap, genauso wie die wechselnden Melodien und Genres innerhalb eines Liedes und die Ohrwurmanfälligkeit. Zudem samplet die Band oft nicht nur Obskures wie Serena Williams' Tennis Match, sondern auch eigene Lieder von sich selbst. Ähnlich ist es bei den Songtexten. Sie rangieren von tiefgründiger Gesellschaftskritik zu Auseinandersetzungen mit psychischer Gesundheit zu abstrakten, sinnlos erscheinenden Phrasen, die scheinbar keinen roten Faden haben. Am leichtesten ist es jedoch, sich es selbst anzuhören und zu entdecken, was sie besonders macht, und deshalb kommt jetzt Trash aus dem Bottomless Pit Album. Es ist klar, dass die Musik von Death Grips etwas Gewöhnung braucht. Trotzdem ist es gut, offen gegenüber experimenteller Musik zu sein und vielleicht Spaß daran zu haben. Gleichzeitig kann man auch die vielen Memes entdecken, von denen es reichlich gibt. Gerade diese Musik kann andere, auch hochrangige MusikerInnen und KünstlerInnen inspirieren. Kanye West's Yeezus und David Bowie's Blackstar sind beispielsweise von Death Grips inspiriert. Indirekt sind es bestimmt noch mehr. Falls dieser Beitrag Interesse geweckt hat, kommt eine weitere gute Nachricht. Nach einem angeblichen Ende des Trios haben sie sich vor kurzem mit einem Teaser zurückgemeldet. Vielleicht könnte das neue Projekt euren Musikgeschmack treffen.
Ein wirklich sehr spannender Beitrag. Apropos Musik. Die Musik, die wir in unserer Sendung spielen, könnt ihr wie immer auf Spotify in unserer Playlist nachhören. Aber machen wir nun einen Sprung zurück in das reale Leben. Ich wohne in der Innenstadt, das heißt, wenn ich vom Bahnhof nach Hause laufe, laufe ich immer am Forum Wissen vorbei. Ich muss sagen, ich war die letzten Monate ziemlich neugierig, was sich hinter dieser Fassade versteckt. Einen kleinen ersten Einblick zum Forum Wissen und was sonst noch so in und um Göttingen passiert, hört ihr in unserem Veranstaltungskalender von MyU.
Kulturbegeisterte haben bestimmt schon die Eröffnung des Forum Wissens letzter Woche mitbekommen. Der erste Andrang müsste nun nachgelassen haben. Der Ausstellungsraum Feld dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. In der Feldforschung geht es darum, die Fülle von Eindrücken zu verarbeiten. Es geht um das Verstehen der Zusammenhänge, in denen Menschen, Tiere oder Dinge zueinander oder ihrer Umwelt stehen. Neutral und objektiv zu bleiben, ist hier nicht nur für die Forschende schwierig, sondern sicher auch für den ein oder anderen Besucher. Interessante Gespräche können im Salon entstehen. Für den Salon solltet ihr ein wenig Zeit mitbringen, denn hier ist Raum für Diskussion, Austausch und auch Meinungen. Ein Hingucker dabei sind die Bubble Chairs. Über die installierten Lautsprecher könnt ihr jeweils eine bestimmte Perspektive auf einen von vier aktuellen wissenschaftlichen Themenkomplexen hören. Je nach räumlicher Position könnt ihr andere Stimmen und Argumente hören, zum Beispiel aus Wissenschaft, Politik oder Aktivismus. Wer lieber seine Zeit draußen verbringen möchte, kann ja vielleicht mal überlegen, an einer Stadtführung mitzumachen. Es gibt die klassischen wie eine Rundtour ums Gänseliesel von Donnerstag bis Samstags buchbar. Interessant und zugleich auch schaurig klang, war dabei ein Rundgangsangebot über den Stadtfriedhof. Was erstmal befremdlich klingt, möchte in erster Linie Gräber berühmter Persönlichkeiten zeigen. Darunter sind sogar 9 Nobelpreisträger. Außerhalb einer Führung sind entspannte Spaziergänge natürlich auch möglich. Im Rosenviertel 47 könnt ihr dabei das 4. Mural zum 25-jährigen Bestehen der Weststadtkonferenz bewundern. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte oder ihr euch von einer anstrengenden Woche erholen möchtet, der oder die kann bei Méliès am Wall in der Baptistenkirche einen guten Filmklassiker anschauen. Beispielsweise wird am 27.06. der Waldmacher gezeigt. Dieser Film ist in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Informationszentrum Göttingen und den Klimaschutztagen Göttingen entstanden. Wer es bis dahin nicht aushalten kann, für den hat das Literaturhaus auch reichliche Lesungen zu bieten. Am 20.06. findet sogar ein Leseklubtreffen statt. Ein Überblick erhaltet ihr auf der Website des Literaturhauses in Göttingen. Falls diese Aktivitäten eher Druck bei euch auslösen, weil ihr bereits Prüfungen anstehen habt oder noch Hausarbeiten abgeben müsst, für den könnte der Workshop Walk and Share hilfreich sein. Am 24.06. von 13 bis 15 Uhr werden in diesem Workshop Themen wie Zeitmanagement und Prüfungsangst besprochen. Mehr dazu findet ihr unter besondere Veranstaltung auf StudIP.
Ich freue mich schon sehr auf meinen nächsten Besuch im Forum Wissen und die ganzen spannenden Exponate mal live zu sehen. Ein Exponat ist die Hilbert-Büste. Und was es mit dieser Hilbert-Büste auf sich hat, das erzählen euch Antonia und Nele in unserem Zeitgeschehen.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Am 18. Juni 2009 kam es in Göttingen zu heftigen Protesten der Studierendenschaft. Dabei stand besonders die Institution Universität in der Kritik. Neben grundsätzlicher Unzufriedenheit an der Bologna-Reform, Studiengebühren und der Exzellenzinitiative waren die Studierenden in Göttingen besonders verärgert über die Einschnitte in die studentische Selbstverwaltung. Ihren vorläufigen Höhepunkt fanden die Göttinger Proteste mit der Besetzung der Aula am Wilhelmsplatz, dem Gebäude, in dem sich auch das Präsidium befindet. Zu einer Eskalation kommt es dann am 18. Juni, als eine Gruppe von Studierenden in das Gebäude eindringt. Sie beginnen damit, die sich in der kleinen Aula befindenden Büsten bekannter Göttinger Persönlichkeiten mit roter Farbe zu besprühen, mit Edding zu bemalen und zu zerstören.
Die Büste von David Hilbert ereilt dabei ein besonderes Schicksal. Mit Farbe bemalt wird der Kopf des Mathematikers von seinem Sockel gebrochen und aus dem Fenster geworfen. Hier wird er später in einem Blumenbeet gefunden. In diesem Zustand ist er jetzt im Forum Wissen ausgestellt.
Mit welchen Perspektiven ihr auf die Büste blicken könnt, hat uns Carsten Heck vom Forum Wissen erklärt.
Einerseits kann man in ihr den Mathematiker David Hilbert sehen. Und das macht schon mal ein erstes Spannungsverhältnis auf. Warum wird Hilbert gestürzt sozusagen? Warum ist da überhaupt ein Hintergrund, dass es seine Person ist, diese Büste? Und das würde ich ganz klar verneinen, denn David Hilbert ist als Mathematiker in seiner Bedeutung, glaube ich, kaum zu unterschätzen. Und er hat gleichzeitig als Hochschuldozent mehrere, also ich glaube 6 oder 9 Frauen promoviert. Und er hat viele jüdische Kolleginnen dann in der Zeit des Nationalsozialismus unterstützt. Also man kann ihn gar nicht unterschätzen. Und diese Perspektive auf ihn vertritt auch der Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation jetzt hier in der Ausstellung und spricht über diese Büste und sagt, Hilbert gehört wie ein Held verehrt. Und dass seine Büste hier liegt in dieser, ja, manche würden sagen vandalierten, manche würden sagen missbrauchten Form vielleicht. Das schädigt das Ansehen Hilberts eigentlich und zwar in einer völlig ungerechtfertigten Art und Weise. Eine andere Perspektive auf die Büste ist, dass sie ein hochinteressantes Objekt ist, wegen der Biografie sozusagen, die sie als Objekt durchlaufen hatte. Also Es ist zunächst mal die Kopie einer Büste, die auch hier in Göttingen steht. Also da wird speziell eine Kopie angefertigt für den Repräsentationsraum der Universität und dort aufgestellt. Also sprich, die Universität identifiziert sich mit Hilbert. Und als Gipsabguss ist sie vielleicht nochmal ein spezielles Stück. Viele Gipsabgüsse sind innen hohl. Diese Büste ist massiv. Die ist nicht kaputt gegangen in dem Moment, als sie angefasst wurde. Und das unterscheidet sie von anderen Büsten in dem Raum, die wirklich in tausend Teile zersprungen sind. Und als solches massives Stück, einmal vom Sockel gebrochen, ist sie ungefähr fußballgroß, dann aus dem Fenster geflogen. Also das ist ein schlichter Punkt auch der Handhabbarkeit, was da passiert ist. Und dann ist diese Büste eben an die Restauratorin hier an der Universität gegangen. Und die Restauratorin hat sich dann dafür entschieden, diese Büste eben nicht zu entsorgen, sondern sie zu behalten bei sich in der Werkstatt. Und das ist ja auch wieder eine ganz bewusste Entscheidung. Also sie hat eben auch schon gesehen, das ist ein spezielles Stück, da steckt irgendwie ein Stück Universitätsgeschichte drin. Das hebe ich lieber auf, ja, auch wenn es jetzt nicht mehr gebraucht wird sozusagen. Die dritte Perspektive auf das Objekt ist die von einer Studierenden, die sich im Rahmen eines Seminars und dann auch der Ausstellung mit der Büste intensiv beschäftigt hat und den Umständen ringsherum das aufgearbeitet hat und zu der Einschätzung kommt, dass David Hilbert eben nicht gestürzt wurde, sondern dass hier die Universität angegriffen wurde als Institution in ihren klassischen Repräsentationsformen, dass man sowas wie einen klassischen Ikonoklasmus eigentlich vor sich hat, eine Art Bildersturm, der durchgeführt wird, um eine Institution und ihre Repräsentationsformen anzugreifen.
Wer nun am Ende genau für die Zerstörung in der Aula am Wilhelmsplatz verantwortlich war, konnte nie festgestellt werden. Eine Anzeige hat die Universität nicht erstattet. Die Gipsabdrücke wurden vollständig wieder ersetzt, sodass ihr den Kopf von David Hilbert heute dreimal in Göttingen finden könnt. Das Original aus Bronze am Mathematischen Institut, den neuen Gipsabdruck in der kleinen Aula und die beschädigte Version im Forum Wissen.
Neben dem Beitrag zur Hilbert-Büste haben wir noch ein weiteres kleines Zeitgeschehen von Enzo für euch. Worum es geht, hört ihr jetzt.
Heute, vor genau 50 Jahren, wurde die deutsche Journalistin und Mitgründerin der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, Ulrike Meinhof in Hannover verhaftet. Sie war an der bewaffneten und gewaltsamen Befreiung Andreas Baders beteiligt. Am 15. Juni 1972 wurde die gesuchte Ulrike Meinhof in der Wohnung des Lehrers Fritz Rodewald in der Nähe von Hannover gefasst. Dieser hatte am Vortag auf Verdacht, dass bei ihm Mitglieder der RAF unterkommen sollten, die Behörden alarmiert. Dabei fanden die Beamten im Gepäck von Gerd Müller und ihr Waffen, eine Feldflaschenbombe und Sprengstoff. Vor Prozessende, in dem sie mit anderen Mitgliedern der ersten Stunde der RAF stand, wurde sie erhängt in ihrer Zelle aufgefunden. Zwei Obduktionen schließen Fremdeinwirkung aus.
Bei eurem nächsten Besuch im Forum Wissen könnt ihr mal ausschauen, ob ihr beispielsweise die Büste von Hilbert findet. Wenn ihr noch andere Ausstellungsstücke kennt, die ihr besonders interessant findet oder über die ihr mehr wissen wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Kleiner Themenwechsel. Hochhäuser hochsprinten, 80 Kilogramm schwere Puppen ziehen, mit Gewichten Parcours absolvieren oder an Seilen hochklettern. Klingt nach Ninja Warrior, sind aber auch alles Disziplinen beim Wettkampf The Toughest Firefighter Alive. Einer der Besten der Geschichte in diesem Wettkampf ist Joachim Posanz von der Berufsfeuerwehr Göttingen. Alex hat sich mit ihm getroffen. Viel Spaß beim Beitrag.
Joachim Posanz ist Wettkämpfer beim Toughest Firefighter Alive. Und nicht nur irgendeiner, sondern einer der Besten. Die Zahlen sprechen für sich. 13-maliger deutscher Meister, 2-maliger Europameister und 2-maliger Weltmeister. Joachim Posanz, oder auch einfach Posi, ist Teil der Berufsfeuerwehr Göttingen und hat mir erzählt, was der Toughest Firefighter Alive, kurz TFA, überhaupt ist und was es braucht, um besser darin zu werden. Fangen wir an. Was ist der TFA?
Der TFA ist gegliedert in 4 Stationen. Die Stationen bestehen wieder in sich aus verschiedenen Aufgaben. Erste Station, es steht ein großes Feuerwehrfahrzeug. Da muss ich erstmal 2 Schläuche, also B-Schläuche, das sind die großen Schläuche für die Wasserversorgung, anschließen. Dann gehe ich an das andere Ende, wo die Schläuche in Buchten liegen. Und da liegen dann Strahlrohre, wo auch Schläuche angekuppelt sind. Und dann muss ich 2x80 Meter ausziehen. Also 160 Meter B-Schlauch. Hört sich erstmal nicht so dramatisch an. Das ist aber richtig hardcore, eigentlich der schwerste Teil bei dem TFA. Also die Beine werden richtig fett.
Aber das war noch nicht der gesamte Ablauf der ersten Station. Nachdem die Schläuche abgeworfen sind, müssen anschließend noch zwei Schläuche eingerollt und in kleine Kartons gezwängt werden. Der gesamte Wettkampf, bis auf die vierte Station, wird in Feuerwehrbekleidung absolviert. Etwa 25 Kilogramm wiegt diese. Anschließend, an die erste, folgt die zweite Station.
In der zweiten Station ist der Start an Hammer-Schlagmaschine. Das ist ein 80 Kilo Gewicht, was da drauf steht. Und das muss ich mit einem Hammer 1,5 Meter nach hinten treiben. Dann hat man einen Schaumittelkanister, also einfach nur ein Gewicht von 20 Kilo. Da muss man ein paar Hindernisse überwinden, durch so eine kleine Röhre durchklettern, Kanister abstellen. Dann muss man an einen Dummy, also Personenrettung wird da simuliert. Das ist ein 80 Kilo Dummy, der am Boden liegt. Ja, dann schleppe ich diesen Dummy über eine Strecke von 70 Meter, lege den Dummy wieder ab. Dann laufe ich Strecke von 50 Meter zu einer Eskaladierwand, die ist 3 Meter hoch, da hängt ein Seil oben drüber. Da gehe ich dann dran, ziehe mich an diesem Seil über diese Wand rüber, Buzzer drücken, Ende der Station 2. Station 3 startet mit Leiterteilen, liegen auf dem Boden 2 Steckleiterteile. Die nehme ich auf, muss sie an die Wand stellen, dann nehme ich 2x15 Kilo Kanister und muss einen Gerüstturm 2,5 Etagen hochgehen. Oben am Ende des Turmes ist ein Seil übers Geländer runtergelassen. Unten angebunden sind B-Schläuche. Insgesamt 26 Kilo Schlauchmaterial. Das muss ich hochziehen über das Geländer, auch in eine Box. Dann nehme ich wieder diese beiden Kanister, laufe wieder die Treppen runter. Ich stelle die wieder sauber ab und muss am Ende noch mal ein bisschen meine Feinmotorik unter Beweis stellen und muss ein Mundstück auf ein Strahlrohr aufschrauben. Sauber aufschrauben, wieder ins Ziel, buzzern, Station 3 ist zu Ende.
Und als ob das noch nicht genug gewesen ist, gibt es auch noch die vierte Station. Posi erzählt, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Nach all der Anstrengung der 3 vorangegangenen Übungen folgt nun der Hochhauslauf. 30 Etagen, Treppe aufwärts in vollem Tempo. Hier darf die Einsatzkleidung zum Glück abgelegt werden. Die Zeiten aller 4 Stationen werden am Ende zusammenaddiert. Und die Person mit der besten Zeit ist der toughest Firefighter alive. Der Sport ist Ende der 90er Jahre entstanden, mit dem Gedanken, Feuerwehrleute der ganzen Welt zusammenzubringen. Dafür wurden die World Firefighter Games ins Leben gerufen.
Das waren diverse Sportarten, da sollte einfach jeder Feuerwehrmann weltweit sagen, ach, das ist mein Sport, ich spiele gerne Fußball, ich spiele gerne Billard, ich darte gerne, tatsächlich sind die Sachen auch dabei. Sogar Kochen ist dabei, Leichtathletik, die gesamte Sparte, Volleyball, also 40 Sportarten werden da angeboten. Und das Herzstück, das Kernstück ist dieser Toughest Firefighter Alive. Die haben gesagt, wir wollen auch was Besonderes machen, um vielleicht auch mal zeigen, wie könnte unser Feuerwehralltag in so einer Sportsituation aussehen. Deswegen haben die sich so ein paar Einsatzszenarien überlegt. Tatsächlich sind das typische Sachen, die uns im Einsatzgeschehen auch erwarten können. Hier mit einem sehr sportlichen Charakter. Schwupps, und dann war auch schon der Toughest Firefighter Alive erfunden.
Joachim Posans ist mehrmaliger Champion des TFA. Dass das nicht von alleine kam, ist selbstverständlich. Dahinter stehen jahrelanges, hartes, aber vor allem auch regelmäßiges Training. Im Leistungssport ist es wichtig, bereits im Training von Zeit zu Zeit an das absolute Limit zu gehen, da nur so auch im Wettkampf das maximale Potenzial abgerufen werden kann.
Ich habe mich teilweise wirklich übergeben nach den Wettkämpfen, ne? Also wirklich so, dass der Körper dann auch wirklich gesagt hat, pass auf, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, wir hatten mal so einen Leitspruch, ne? Wer nicht gekotzt hat, hat nicht alles gegeben, ne? Die Bereitschaft musst du auch schon immer wieder mal im Training bringen. Nicht ganz so, aber diese Bereitschaft, wirklich in diesen anaeroben Bereich voll rein zu trainieren, sonst kannst du es im Wettkampf nicht abrufen. Weil da kommt extrem diese mentale Komponente dazu. Der Körper fängt relativ schnell an, was auch gut ist, dir zu signalisieren, Alter, hier ist deine Grenze, nicht weiter. Aber er behält sich eine Reserve. Man kommt dann in solche Bereiche rein, von denen man nicht wusste, dass man über solche Leistungen noch verfügt.
Posi hat über seinen Trainingsplan und seine Trainingsphilosophie ein Buch geschrieben. Fit for Fire heißt das. Was ganz wichtig ist, ist regelmäßiges Training über einen längeren Zeitraum. Und um das durchhalten zu können, empfiehlt er Hobbysportlern einfache 15-minütige Workouts plus eine Cardio-Einheit in der Woche. Es ist wirklich entscheidend, so zu trainieren, dass man das Training auch mehrere Wochen, mehrere Monate durchhält, bis wirklich nachhaltige Veränderungen am eigenen Körper spürbar sind. Joachim Posans beeindruckt nach all den Jahren nach wie vor mit überragenden Leistungen beim TFA. Auch bei der Europameisterschaft, die am Wochenende des 11. und 12. Juni ausgetragen wurde, hatte er erneut einen hervorragenden ersten Platz in seiner Altersgruppe und den dritten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Herzlichen Glückwunsch!
Das war nur ein kleiner Ausschnitt des ganzen Interviews. Falls ihr auch noch den Rest des Gesprächs hören wollt, kein Problem. Ab nächsten Mittwoch könnt ihr euch den entspannt bei unserem Podcast Nachgehört reinziehen. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Nachgehört. Unsere nächste Sendung findet am 29.06. um 20 Uhr statt. Wie immer senden wir aus dem Stadtradio. Der nächste Podcast wird am darauffolgenden Donnerstag, den 30.06., wie gewohnt um 20 Uhr auf allen gängigen Podcast-Formaten veröffentlicht. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und zahlreiche Diskussionen mit euch. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war diesmal Caro für euch.